alert for you right now. An incredible plane crash into the World Trade Center here at the
Erinnern Sie sich noch daran, wo Sie damals waren, als das passiert ist?
Ja, ganz hier in der Nähe vom Studio in Berlin-Schöneberg. Ich war damals zu Hause und wurde dann ins Wohnzimmer gerufen. Ich glaube, als das zweite Flugzeug in die Türme flog.
There was another one. We just saw another one.
Soeben erreicht uns die Nachricht, dass ein zweites Flugzeug in den anderen Turm des World Trade Centers in New York geprallt ist. Ein Anschlag wird nicht mehr ausgeschlossen.
This has to be deliberate, folks.
Und mir war damals sofort klar, dass das Osama bin Laden und Al-Qaida waren.
Some of the key suspects come to mind: Osama bin Laden.
Ganz einfach deshalb, weil es keine andere Kraft gab damals, die in der Lage gewesen wäre, einen solchen Terrorakt zu verüben, und keine andere Kraft, die auch dieses Ziel hatte.
Das ist Guido Steinberg. Er ist Islamwissenschaftler und gilt als einer der Experten in Deutschland für islamistischen Terrorismus. Er arbeitet bei der SWP, der Stiftung Wissenschaft und Politik, die unter anderem den Bundestag und die Bundesregierung zur Außen- und Sicherheitspolitik berät.
Das hat mein Leben natürlich beeinflusst. Ich war Islamwissenschaftler. Ich hatte gerade eine Dissertation zum Verhältnis von Staat und Religion in Saudi-Arabien abgeliefert. Und ab dem Moment wurde natürlich meine Expertise gefragt, in einer Art und Weise, die ich mir vorher nicht hätte träumen lassen. Es hat nach dem 11. September, glaube ich, dann noch knapp 3 Monate gedauert, als ich im Bundeskanzleramt gesessen habe und als Terrorismusexperte gearbeitet habe. Also das war natürlich meine eigene Entscheidung, aber das hat mein Leben doch sehr, sehr geprägt.
Der 11. September 2001, das war ein Wendepunkt in mehrfacher Hinsicht. Ein Angriff auf die USA mit tausenden Toten, wie man ihn sich bis dahin gar nicht vorstellen konnte. Von Attentätern, die für diesen Anschlag ihren eigenen Tod in Kauf nahmen. Und der Bilder hinterlassen hat, die jeder kennt. Die Flugzeuge, die vor strahlend blauem Himmel in die Türme des World Trade Centers krachen.
You are looking at the pictures from the last half hour or so, as the first tower simply collapsed on itself.
Und der 11. September war auch der Beginn einer ganzen Reihe von islamistischen Anschlägen in vielen Ländern, auch hier im Westen.
Ich hörte nur einen enormen Knall, sah die Tür.
Reports are just coming in of an explosion at Liverpool Street Station here in London.
A distressed child inside the dark tunnel underneath Malbec.
Die Angst vor Terrorismus hat sich damals in viele Gesellschaften eingegraben. Und auch jetzt wird wieder über die Gefahr durch islamistische Terroristen gesprochen. Es gibt nämlich wieder mehr tatsächliche oder versuchte islamistisch motivierte Anschläge. Die Sicherheitsbehörden sind alarmiert, nicht nur bei Großereignissen wie den Olympischen Spielen. Aber woher kommt der islamistische Terrorismus überhaupt? Und welche historischen Wurzeln hat er? Was hat das mit der Religion zu tun? Und was ist genau mit dem Dschihad gemeint, dem Heiligen Krieg? Ihr hört Der Rest ist Geschichte, ein Podcast des Deutschlandfunks. Mein Name ist Magdalena Pulz.
Das arabische Wort Jahada, und davon ist der Dschihad abgeleitet. Das bedeutet zunächst einmal sich abmühen oder streben nach. Und im Islam, im religiösen Sprachgebrauch, beschreibt es vor allem das Streben danach, möglichst gottgefällig zu handeln. Und das kann alles Mögliche bedeuten, bedeutet aber eben auch, den bewaffneten Kampf zu führen gegen die Feinde des Islam. Und Dschihadisten beziehen sich nun vor allem auf diese etwas eingeschränkte Bedeutung, die durchaus richtig im Deutschen mit Heiliger Krieg übersetzt wird.
Dschihad ist also ein Begriff mit verschiedenen Bedeutungen. Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen dem großen und dem kleinen Dschihad. Nach einem gottgefälligen Leben zu streben, das ist der große Dschihad. Der bewaffnete Kampf für den eigenen Glauben, das gehört zum kleinen Dschihad. Und Dschihad kann auch ein Vorname sein. Also, nicht jeder Dschihad ist gewalttätig. Und auch wenn sie in den Nachrichten viel häufiger auftauchen, die Verfechter des bewaffneten Kampfes, also des kleinen Dschihads, sind in der islamischen Welt in der Minderheit. Das ist auch so ein bisschen zynisch eigentlich, oder? Dass der kleine Dschihad eigentlich der ist, der den ganzen Diskurs über den Dschihad bestimmt am Ende.
Ja, die Dschihadisten sind ganz, ganz klar der Überzeugung, dass ihre Interpretation des Dschihad die einzig richtige ist. Und es gibt auch tatsächlich eine Menge Schriften von dschihadistischen Theoretikern, die behaupten, dass diese Bedeutung des bewaffneten Kampfes die eigentliche ist und dass der große Dschihad, das Streben danach, möglichst gottgefällig zu handeln, eigentlich nur eine Nebenbedeutung ist und vielleicht überhaupt keine Bedeutung hat. Und an diesem Beispiel schon zeigt sich, dass die Dschihadisten keine Mehrheitspositionen einnehmen. Es handelt sich bei ihnen immer um verhältnismäßig kleine Gruppierungen, die unter den Muslimen der Welt natürlich überhaupt nicht in der Lage sind, Mehrheiten zu gewinnen. Deswegen müssen sie ja kämpfen. Wahlen können sie nicht gewinnen, die Massen können sie nicht überzeugen und deswegen sind sie auch oft sektenartig organisiert.
Mein nicht belegbares Gefühl ist, dass man früher das Wort Dschihad viel öfter gelesen hat und heute wird viel öfter von Islamismus gesprochen. Das ist nicht das Gleiche, Dschihadismus und Islamismus.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber, und ich glaube, da haben Sie recht, im deutschen Sprachgebrauch verbinden viele Menschen das Wort Islamismus mit Gewalt. Und wer von Islamismus spricht, meint damit oft Dschihadismus oder auch islamistischen Terrorismus. Islamismus beschreibt zunächst einmal nur eine Ideologie, die darauf aus ist, eine politische Interpretation des Islam zu präsentieren. Islamisten wollen typischerweise einen islamischen Staat begründen. Und sie wollen diesen islamischen Staat auf der Grundlage des islamischen Rechts in ihrer eigenen Interpretation errichten. Islamisten gibt es weltweit sehr viele. Die meisten von ihnen operieren gewaltfrei. Es gibt allerdings auch viele gewalttätige Organisationen. Also wir haben es da zu tun, beispielsweise mit der Muslimbruderschaft in Ägypten, der großen alten Organisation des Islamismus. Es gibt eine ähnliche Organisation, die Islamische Gruppe in Pakistan, die ähnlich stark ist. Es gibt dann aber auch kleinere Organisationen wie die Muslimbruderschaft in Palästina, die kennen wir unter dem Namen Hamas, die durchaus bereit ist, Gewalt anzuwenden.
Zur Geschichte der Hamas und der Muslimbruderschaft haben wir eine ganze Folge gemacht. Schaut doch mal in unseren Feed, wenn euch das interessiert.
Dazu gehören dann aber auch diejenigen Gruppierungen, die wir in der Regel als Salafisten bezeichnen, die auch nicht alle gewalttätig sind. Und die Dschihadisten, die gehören auch dazu, denn auch Dschihadisten wollen einen islamischen Staat auf der Grundlage des islamischen Rechts. Und diese kurze Darstellung macht schon klar, mit was für einem breiten Spektrum von Positionen wir es dort zu tun haben. Und westliche Gesellschaften tun sich insgesamt schwer damit, genau zu differenzieren, vor allem genau zu differenzieren, wer denn bereit ist, Gewalt anzuwenden und wer nicht dazu bereit ist.
Also um es einmal ganz kurz zusammenzufassen, alle Dschihadisten sind islamistisch, aber nicht alle Islamisten sind Dschihadisten.
Genau, genau so ist es. Okay. Die allermeisten Islamisten vor allem sind keine Dschihadisten. Ich glaube, das ist wichtig. Islamistische Bewegungen sind in der Regel viel, viel größer. Bei der Muslimbruderschaft haben wir es mit Hunderttausenden, vielleicht sogar Millionen Anhängern zu tun, alleine in Ägypten. Bei den Dschihadisten, wie zum Beispiel bei Al-Qaida, haben wir es in der Regel mit einigen hundert Mann, ab und zu einmal mit wenigen tausend Mann zu tun. Das macht, meine ich, den Unterschied schon deutlich.
Die Anschläge vom 11. September 2001 haben den Dschihadismus schlagartig ins Bewusstsein westlicher Gesellschaften katapultiert. Bis heute ist es eine der ganz großen Fragen. Wie können wir uns vor Dschihadisten schützen? Und wie groß ist das Problem überhaupt wirklich?
Ja, das Problem des Dschihadismus ist sehr groß. Das wird ein bisschen davon überdeckt, dass es im Moment, also im Jahr 2024, die eine große dschihadistische Organisation, die das Weltgeschehen dominiert, nicht gibt. Es gab die in der Vergangenheit, das war der Islamische Staat, vor allem mit seiner Präsenz im Irak und in Syrien zwischen 2013 und 2019. Davor war es Al-Qaida, so etwa in den Jahren 1998 bis 2005. Und wir sind jetzt wieder in einer Phase, in der es sehr viele dschihadistische Organisationen gibt, unter denen allerdings keine so stark ist, dass sie unsere Wahrnehmung dominieren kann oder auch nur weltweit Anschläge verüben kann.
Wenn ich mir anschaue, wie sehr der Dschihadismus seit 2001 das Weltgeschehen beeinflusst hat und wie viele Leben er gefordert hat, frage ich mich schon, ist der Islam irgendwie besonders anfällig dafür, für Gewalt missbraucht zu werden?
Ich glaube schon, dass der Islam sich ganz besonders für eine politische und vor allem für eine gewalttätige Interpretation eignet. Und das hat etwas damit zu tun, dass der Religionsstifter, Prophet Mohammed, nachgewiesenermaßen viele Kriege geführt hat und Gewalt angewendet hat. Im Christentum, mit einem Verweis auf die Biografie von Jesus Christus, ist so etwas deutlich schwieriger. Es ist allerdings auffällig, dass auch in dem Zusammenhang ja Gewalt immer wieder rechtfertigt wurde. Man denke nur an das bekannteste Beispiel, die Kreuzzüge. Es ist insgesamt ein etwas weiterer Weg von Jesus zum Krieg als von Mohammed zum Krieg.
Vielleicht noch mal kurz zur Auffrischung. Der Prophet Mohammed hat im 6. und 7. Jahrhundert gelebt und wurde in Mekka auf der arabischen Halbinsel geboren. Mekka ist damals ein wichtiger Ort. Im Herzen eines Karawanennetzwerks gelegen, ist es ein Handelszentrum mit lebhaften Märkten. Aber auch damals schon eine Pilgerstadt. Denn dort liegt die Kaaba. Die Kaaba ist heute das wichtigste Heiligtum im Islam, wird aber schon zuvor von Gläubigen der altarabischen polytheistischen Religionen als Pilgerstätte benutzt. Diese Zeit wird in der klassischen arabischen Literatur als Jahiliya bezeichnet, was so viel bedeutet wie Unwissenheit oder Ignoranz. Ein Begriff, der gleich noch wichtig wird. In diesem religiösen und wirtschaftlichen Zentrum lebt im 7. Jahrhundert also der Kaufmann Mohammed. Und dort, am Berg Hira, soll er im Alter von 40 Jahren die göttliche Offenbarung in Form des Korans erhalten haben und damit dann den Islam begründet haben. Wichtig für uns ist, Mohammed und seine Lehren werden in Mekka nicht mit offenen Armen empfangen. Als er mehr und mehr Anhänger gewinnt und damit auch Macht erlangt, wird er den Eliten, die in Mekka herrschen, lästig. Mit seinen Anhängern muss er aus Mekka fliehen und lässt sich in der Stadt Medina nieder. Und in diesem Kontext verkündet er die Offenbarungen des Korans. Mohammed ist also auch ein politischer Akteur, jemand, der Feinde hat, mit denen es auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt.
Nun, es ist tatsächlich so, dass im Koran und auch in der Sunna, also in den Berichten über die Aussagen und Taten des Propheten, der Dschihad eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt. Und zwar in seinen verschiedenen Bedeutungen. Man findet dort das Wort Dschihad, das allein das Streben nach einem möglichst gottgefälligen Leben bezeichnet. Man findet aber auch den Dschihad ganz klar in der Bedeutung des bewaffneten Kampfes. Und wenn man sich einmal die Biografie des Propheten anschaut, dann wird man feststellen, dass er nach der Auswanderung von Mekka nach Medina durchaus begonnen hat, den bewaffneten Kampf, den Dschihad gegen die Feinde des Islams zu führen. Und das ist ein Grund dafür, warum moderne Dschihadisten für ihre Auffassungen in den Quellen, und zwar im Koran, in der Sunna, aber auch in den historischen Texten, sehr viele Belege für ihre Position finden, dass das, was sie heute tun, fast genau dasselbe ist, was der Prophet Mohammed im 7. Jahrhundert getan hat. Viele Muslime sind da anderer Meinung, aber die Belege gibt es durchaus.
Auf diese islamische Urgemeinde zu Lebzeiten Mohammeds berufen sich Dschihadisten und islamische Fundamentalisten. Diese erste Gemeinde ist für sie das Maß, das Ideal, auf dem ihre Weltsicht fußt. Aber gerade für Dschihadisten ist sie nicht das einzige Ideal. Denn die tatsächlichen Anfänge des heutigen Dschihadismus liegen nicht im Frühislam, sondern im 18. Jahrhundert. Auch hier hat es eine Person gegeben, die eine wichtige Rolle gespielt hat. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, der Begründer des Wahhabismus.
Insgesamt muss man, denke ich, unterscheiden zwischen all denjenigen Muslimen, die Krieg geführt haben in der Vergangenheit und diesen Krieg Dschihad genannt haben, und dem modernen Dschihadismus. Und eine der Wurzeln des modernen Dschihadismus ist der Wahhabismus. Das ist eine Lehre, die wir heute wahrscheinlich als salafistisch bezeichnen würden.
Die beiden wichtigsten Strömungen im Islam sind Sunnitentum und Schiitentum. Sie sind entstanden aus dem Konflikt heraus, wer der legitime Nachfolger Mohammeds ist. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört euch doch gerne unsere Folge über die Hisbollah an. Da erklären wir das ganz ausführlich. Jedenfalls, die Salafisten sind eine kleine Untergruppe der Sunniten und sie fordern eine wörtliche Auslegung des Korans. Sie wollen den Islam so praktizieren, wie sie glauben, dass er zur Zeit des Propheten Mohammed war. Und zu dieser Hardliner-Bewegung gehört eben auch der Wahhabismus. Die Lehre, die für die Entwicklung des Dschihadismus entscheidend war.
Die ist entstanden im 18. Jahrhundert in Saudi-Arabien und die wird benannt nach dem Gründer dieser Bewegung. Der hieß nämlich Mohammed Sohn von Ibn Abd al-Wahhab. Da haben wir es so mit der ersten ganz großen, einflussreichen salafistischen Bewegung zu tun, die versucht hat, das Leben des Propheten in all seinen Einzelheiten zu kopieren und die auf dieser Grundlage ein ganz, ganz starkes Selbstbewusstsein entwickelt hat, sich von anderen Muslimen abgegrenzt hat, der Meinung war, dass nicht-wahhabitische Muslime insgesamt ungläubig seien und weil die ungläubig waren aus ihrer Sicht, durfte man gegen die auch einen Dschihad führen. Und so haben die Wahhabiten im 18. Jahrhundert schon große Teile der arabischen Halbinsel erobert. Sie haben das im 19. Jahrhundert wiederholt und dann im 20. Jahrhundert mit Hilfe der Herrscherfamilie Saud das Königreich Saudi-Arabien gegründet. Und dort sind die Wahhabiten bis heute noch eine wichtige Kraft.
Also habe ich das richtig verstanden, dass auch in der Vergangenheit schon auch vor allem Muslime Opfer vom Dschihadismus geworden sind?
Ja, es gibt größere salafistische Bewegungen. Es gibt auch Bewegungen, die sich selbst Dschihad-Bewegungen nennen im 18. und im 19. Jahrhundert. Und die sind vor allem der Meinung, dass sunnitische Muslime, also Muslime insgesamt, nicht gläubig sind, wenn sie nicht ihren eigenen Vorstellungen des Islam entsprochen haben. Und wir haben es da oft mit Bewegungen an der Peripherie der islamischen Welt zu tun, also in Saudi-Arabien. Es gab später eine Gruppe in Libyen, es gibt eine in Westafrika, es gibt eine weitere in Indien. Und diese Gruppierungen waren natürlich überhaupt nicht in der Lage, den Westen zu bekämpfen. Dazu hatten sie gar nicht die Transportmittel, oft auch gar nicht den direkten Kontakt, sodass sie in der Regel Muslime bekämpft haben. Und das ist tatsächlich auch bis heute so. Man muss sich immer auch klar machen, dass bei aller antiwestlichen Rhetorik die Opfer der Dschihadisten mehrheitlich Muslime sind. Ganz einfach deshalb, weil Dschihadisten zunächst einmal ihre Heimatländer in der islamischen Welt erobern wollen. Sie wollen die islamische Welt in einen islamischen Staat umwandeln und darüber hinaus natürlich auch den Westen bekämpfen. Aber die ersten Opfer sind die Muslime.
In Saudi-Arabien ist der Wahhabismus ja bis heute Staatsideologie. Gibt es da den Wahhabismus auch ohne Dschihad?
In der Theorie gibt es den Wahhabismus nicht ohne Dschihad. Allerdings wird der Wahhabismus in Saudi-Arabien seit gut einem Jahrhundert von sehr quietistischen Gelehrten dominiert. Und diese wahhabitischen Gelehrten vertreten zwar die Ideen des Reformers aus dem 18. Jahrhundert, sie sind auch theoretisch der Meinung, dass die Wahhabiten ihre Expansion fortsetzen müssen. Aber sie haben eine ganz klare Dschihad-Theorie, die besagt, dass der politische Herrscher den Dschihad anordnet und sonst niemand. Und der politische Herrscher, das ist der König aus der Familie Saud. Und solange der keinen Dschihad anordnet, solange der nicht zum Krieg aufruft, dürfen das einzelne Muslime nicht. Allerdings gibt es Vertreter der wahhabitischen Ideologie, die schon in der Vergangenheit immer wieder gegen diese ja doch sehr zurückhaltende, sehr pragmatische Theorie protestiert haben. Die haben sich auf den Reformer Ibn Abd al-Wahhab berufen und gefordert, dass, wenn in der Umgebung des Wahhabitenreiches Territorien bestehen, die von ungläubigen Muslimen beherrscht werden, dass die natürlich bekämpft werden müssen. Und so hat es innerhalb der wahhabitischen Bewegung, beispielsweise 1927 schon, eine große Revolte gegeben von Anhängern, die der Meinung waren, dass man einen kompromissloseren, weltanschaulicher geprägten Wahhabismus propagieren muss. Und die haben in gewisser Weise eine dschihadistische Vorgehensweise gefordert, nämlich eine ungebremste Expansion, solange es in der Umgebung der Wahhabiten Ungläubige gibt. Die haben auch damals die Kooperation mit Großbritannien abgelehnt und es war nur möglich, die mit Gewalt unter Kontrolle zu bringen.
Dschihadismus, das ist also kein rein religiöses Thema. Es geht immer auch um Politik, um Macht. Das haben in der Geschichte auch Nicht-Muslime versucht auszunutzen. Ein besonders kurioses Beispiel dafür gibt es im Ersten Weltkrieg.
An das deutsche Volk.
Damals kämpft das Deutsche Kaiserreich unter anderem gegen England und Frankreich. Beide Länder haben zu dieser Zeit Kolonien in der islamischen Welt, weshalb es auch muslimische Soldaten gibt, die für sie kämpfen, also gegen das Deutsche Reich. Und wenn diese muslimischen Soldaten nun in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten, dann passiert Folgendes. Die Deutschen versuchen, sie zu einem sogenannten Dschihad gegen die Kolonialmächte aufzuwiegeln. Dafür gründen sie sogar die Zeitschrift El Dschihad. Und, was ich total interessant finde, in einem Kriegsgefangenenlager bei Berlin, dem sogenannten Halbmondlager, wird Deutschlands allererste Moschee errichtet. Die wurde später allerdings wieder abgerissen. Wie ordnet Guido Steinberg diese kuriose Episode ein?
Na, die steht aus meiner Sicht natürlich vor allem für die Unkenntnis der westlichen Welt gegenüber den Muslimen. Und es hat tatsächlich diese Versuche gegeben. Das ist allerdings nie gelungen, zeigt aber so ein bisschen auch, wie sehr der Begriff manipulierbar ist. Ich halte es insgesamt eher für eine nicht ganz so wichtige historische Anekdote, weil ich selbst nicht der Meinung bin, dass in den meisten Fällen eine Instrumentalisierung vorliegt. Es gibt ja viele Beobachter, die immer wieder davon sprechen, dass die Dschihadisten den Islam nur instrumentalisieren zu ihren eigenen Zwecken, dass sie eigentlich ganz andere machtpolitische oder auch ökonomische Ziele verfolgen. In den meisten Fällen kann ich das nicht nachvollziehen. Die Anführer von dschihadistischen Organisationen, wie beispielsweise Osama bin Laden bei Al-Qaida oder auch Abu Bakr al-Baghdadi beim Islamischen Staat, sind zutiefst gläubige Muslime, die der Meinung sind, dass ihre Islaminterpretation die einzig richtige ist und die deshalb diese Religion nicht instrumentalisieren. Die tun das, was sie weltanschaulich für geboten halten. Und das ist in den meisten Fällen bei Dschihadisten immer so gewesen.
Dass westliche Staaten Dschihadisten in ihrem Kampf unterstützen, das kann man sich heute ja kaum noch vorstellen. Mitten im Kalten Krieg gab es aber so einen Fall. In den 1980er Jahren in Afghanistan. Dort war Ende 1979 die Sowjetunion einmarschiert. Und die USA unterstützten deshalb die islamistischen Mujahedin im Kampf gegen die Sowjetunion. Und das, obwohl die Mujahedin ja den Westen und damit auch die USA eigentlich zu ihrem Feind erklärt hatten.
Es ist richtig, die Mujahedin wurden von den USA unterstützt. Mujahid ist ein arabisches Wort und bezeichnet den Dschihadkämpfer. Es hat dieselbe Wurzel wie das Wort Dschihad. Es handelte sich damals um islamistische Gruppen ganz verschiedener Art, die den Aufstand gegen die sowjetischen Truppen im Nachbarland angeführt haben. Die Verteilung der Gelder und überhaupt die Unterstützung für diese Gruppierungen wurde allerdings von Pakistan angeführt. Die Amerikaner standen da nur in der zweiten Reihe. Und aus amerikanischer Sicht war die Schwächung der Sowjetunion im Ost-West-Konflikt sehr viel wichtiger als all das, was dann möglicherweise aus diesen versprengten islamistischen Gruppen in Pakistan und in Afghanistan entsteht. Deswegen halte ich die Vorgehensweise der Amerikaner in den 1980er Jahren durchaus für nachvollziehbar, wenn auch das Ergebnis katastrophal war. Ich sehe die besondere Verantwortung für das, was dann in den 1990er Jahren und anschließend geschieht, allerdings vor allem bei Pakistan. Pakistan hat die großen, die strategischen Entscheidungen getroffen und die Amerikaner haben diese Entscheidungen akzeptiert und unterstützt, um die Sowjetunion zu schlagen.
Ganz wichtig für die moderne Dschihad-Ideologie war neben dem Begründer des Wahhabismus, Mohammed ibn Abdel Wahhab, auch die Bewegung der Muslimbrüder. Die Muslimbruderschaft wurde 1928 in Ägypten als revolutionäre islamische Bewegung gegründet und verbreitete sich dann sehr schnell. Zu ihren Vordenkern gehörte Said Qutb, ein ägyptischer Intellektueller.
Qutb had been sent to the US to study its educational system.
Ja, man muss sich zunächst einmal klar machen, dass Said Qutb nicht für die ganze Muslimbruderschaft gesprochen hat.
Out of his experiences of America that summer, Qutb was going to develop a powerful set of ideas that would directly inspire those who flew the planes on the attack of September the 11th.
Er ist der Ideologe einer gewaltsamen Ausbreitung des Islamismus. Er hat schon in den 1950er Jahren Schriften geschrieben, die darauf hinwiesen, dass da eine gewisse, ja, Radikalisierung vonstatten ging.
The Brotherhood supported the revolution led by General Nasser.
Allerdings in einer Zeit, in der die Muslimbruderschaft gleichzeitig eher den Weg in Richtung Gewaltverzicht ging, den sie dann auch Ende der 1960er Jahre vertreten hat. Qutb war allerdings, und das macht seine Einschätzung so ein bisschen schwierig, Qutb war der vielleicht originellste, der schärfste Denker, der größte Ideologe, den die Muslimbruderschaft je gehabt hat. Er ist unter anderem bekannt für seinen tatsächlich genialen Koran-Kommentar. Das ist insgesamt eine Literaturgattung, die nur den besten Gelehrten und Intellektuellen offen steht. Und er hat eine Ideologie vertreten, die vor allem davon ausging, dass breitere Teile muslimischer Gesellschaften, in seinem Fall vor allem der ägyptischen Gesellschaft, ungläubig sind. Und damit hat er den bewaffneten Gruppen, den Dschihadisten, den Weg geebnet.
Qutb survived. But the torture had a powerful, radicalizing effect on his ideas.
Das muss ich vielleicht kurz etwas erklären. Ich hatte ja eben schon mal von der Jahiliya gesprochen, die Unwissenheit oder Ignoranz. Das Wort, mit dem die vorislamische arabische Gesellschaft beschrieben worden ist. Dieses Wort hat Qutb umgedeutet und auf die ägyptische Gesellschaft seiner Zeit angewandt.
Qutb began to have an apocalyptic vision of a disease that was spreading from the West throughout the world. He called it Jahiliya.
Seiner Auffassung nach war Ägypten nur oberflächlich eine islamische Gesellschaft. Eigentlich herrsche auch hier der Zustand der Jahiliya. Der Dschihad ist laut Qutb die Antwort darauf.
To a new world.
Allerdings, das muss man immer wieder sagen, in einer Organisation, die einen ganz anderen Weg gegangen ist. Die Muslimbruderschaft hat es trotzdem nie geschafft, sich wirklich von ihm zu distanzieren, weil er diese überragende Bedeutung als religiös-ideologischer Denker hat. Und alles, was wir dann an Entwicklungen im Dschihadismus seit den 1970er Jahren haben, seit der moderne Dschihadismus entsteht, das geht zumindest in den ersten Jahren auf eine Kombination von revolutionärem Denken Sayyid Qutbs mit dem Denken der Wahhabiten aus Saudi-Arabien, das eher von einem sozialen und kulturellen Konservatismus geprägt ist, zusammen.
Sein Einfluss war vor allem in den 70er Jahren, haben Sie gesagt. Da ist auch der vielleicht erste große dschihadistische Terrorakt passiert, also die Besetzung der großen Moschee 1979. Was war denn da los, Herr Steinberg? Weil Muslime besetzen die wichtigste islamische Moschee. Das ist doch eigentlich unvorstellbar.
Ja, in gewisser Weise ist die Besetzung der großen Moschee von Mekka 1979 eine Anomalie. Ganz einfach deshalb, weil der große Denker, der große Vordenker der ersten Dschihadisten war Sayyid Qutb. Qutb ist 1966 hingerichtet worden in Ägypten. Dann sind in Ägypten die ersten dschihadistischen Gruppierungen entstanden. Aber die erste ganz große Aktion, die ist von Saudi-Arabern gemeinsam mit Angehörigen anderer Nationalitäten ausgegangen. Es war eine Gruppe von radikalen Wahhabiten. Und radikale Wahhabiten waren immer der Meinung, dass das Zusammengehen der Religionsgelehrten in Saudi-Arabien mit dem saudi-arabischen Staat nicht rechtens war. Und dazu kam noch, dass diese jungen Moscheebesetzer der Meinung waren, dass das Ende der Zeiten naht. Und auch das ist eher eine Anomalie. Also es war keine ganz gewöhnliche dschihadistische Gruppierung. Die waren tatsächlich der Meinung, dass die Ereignisse der Apokalypse bald einsetzen und sie wollten diese Apokalypse durch eine Besetzung der großen Moschee von Mekka beschleunigen. Sie waren der Meinung, dass einer der ihren, dieser Mahdi, also eine messiasähnliche Figur, sei und haben die große Moschee besetzt, haben die für einige Wochen halten können und wurden dann mit brutaler Gewalt aus der Moschee vertrieben. Dabei kamen nicht nur viele Moscheebesetzer um, sondern auch hunderte Pilger. Das hätte etwas damit zu tun, dass die saudi-arabischen Behörden vollkommen überfordert waren, kein Mittel fanden, die Besetzer zu vertreiben und erst mit Hilfe von französischen Spezialisten dann in der Lage waren, vor allem die Katakomben der Moschee einzunehmen. Und dabei sollen sie sogar irgendeine Art von Giftgas eingesetzt haben.
Das klingt nach einem traumatischen Ereignis auch. Was für einen Platz nimmt denn dieser Terrorakt ein in der muslimischen Gemeinschaft heute, also in der Erinnerungskultur?
Ja, das ist etwas merkwürdig, dass diese Besetzung der großen Moschee von Mekka zwar bekannt ist. Auch der Anführer der Besetzer, Juhayman al-Autaibi, ist ganz vielen Muslimen bekannt. Aber doch, das Ereignis insgesamt nimmt nicht so den zentralen Platz in der muslimischen Erinnerung ein, wie man sich das vorstellen könnte. Es gibt viele Ereignisse in diesen Jahren 1979 bis 1981, die sehr viel weitere Auswirkungen hatten und die bis heute vielleicht sogar eher erinnert werden als diese Besetzung der großen Moschee. Dazu gehört etwa die Islamische Revolution in Iran, dazu gehört die sowjetische Invasion Afghanistans und dazu gehört ein insgesamt viel einflussreicherer Terrorakt, zumindest was die spätere Geschichte des Dschihadismus angeht, und das ist die Ermordung des ägyptischen Präsidenten Sadat am 6. Oktober 1981.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ägyptens Staatspräsident Sadat ist tot.
Sadat ist bei einer Militärparade in Kairo getötet worden. Die Täter gehörten einer Gruppe namens Islamischer Dschihad an.
Die Militärparade dauerte bereits mehr als eine Stunde, da donnerten Flugzeuge über den Paradeplatz im Tiefflug. Der Lärm war infernalisch. Doch in dieses Getöse mischten sich plötzlich die Wehrgeknatter. Mit einem Lastwagen
hat die Ermordung Sadats. Die hat die Entwicklung des Dschihadismus so richtig ins Rollen gebracht. Die war in gewisser Weise das Fanal, das allen klargemacht hat, dass der ägyptische Dschihadismus die dominante Kraft der Zukunft sein würde, was er dann auch war. Die Ereignisse in Afghanistan haben mit dazu geführt, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Sie haben dann in den afghanischen Bürgerkrieg zur Entstehung der Taliban und auch zur Stärkung von Al-Qaida geführt. Also da gibt es längere Linien, die teils bis heute wirken.
Diese Linien führen auch zu den Anschlägen vom 11. September 2001, dem Ereignis, mit dem wir ja diese Folge begonnen haben und das wohl allen, die damals schon alt genug waren, im Gedächtnis geblieben ist. Islamistische Terroristen, die voll besetzte Flugzeuge entführen und zu Waffen machen. Selbstmordattentäter, die glauben, für ihre Taten ins Paradies zu kommen. Tausende Menschen sind bei den Anschlägen gestorben.
Vielleicht können Sie uns einmal zusammenfassen, welches Kalkül hinter den Terroranschlägen gesteckt hat. Weil die Täter, die konnten ja theoretisch davon ausgehen, dass darauf eine heftige militärische Reaktion folgen würde. War das vielleicht sogar gewollt und wenn, warum?
Nein, das war nicht gewollt. Das hat Al-Qaida später ab und zu so dargestellt, als sei es das Ziel gewesen, die USA nun in einen langen Krieg in Afghanistan zu ziehen, um sie dann am Ende so zu schlagen wie die Sowjetunion. Die Quellen, die das behaupten, die stammen allerdings so aus den Jahren 2003, 4, 5 und dürften deshalb das Denken von Osama bin Laden und auch das Denken seines Stellvertreters Ayman al-Zawahiri nicht wiedergeben. Was wir aus den Quellen wissen, die aus dieser Zeit stammen, ist, dass Al-Qaida vor allem einen Rückzug der USA wollte. Und Bin Laden und Zawahiri haben damals eine Strategie entwickelt, nach der man zunächst die USA angreifen müsse. Und zwar in ihrem finanziellen Herz, dem World Trade Center, in ihrem politischen Herz, dem Kapitol und im militärischen Herzen, dem Pentagon, um auf diese Weise den USA klarzumachen, dass ihre Präsenz im Nahen Osten unerwünscht ist. Und nach einem solchen Rückzug aus Saudi-Arabien, aus Ägypten und aus anderen Ländern wollten die Dschihadisten dann ihre Aufstände erneut beginnen und die Macht in ihren Heimatländern übernehmen. Das war das Kalkül hinter dem 11. September. Das hat sich dann durchaus als falsch erwiesen, weil dann die USA nämlich zu Al-Qaida kamen. Es hat die USA zumindest nach Afghanistan hineingezogen. Beim Irak, würde ich argumentieren, gab es auch andere Gründe als die Terrorismusbekämpfung. Diese Invasionen haben sich teils im Nachhinein, teils zu der Zeit schon als Fehler erwiesen. Aber auch Al-Qaida hat nicht profitieren können. Man muss sich das nur vorstellen, die Organisation hat seit dem Jahr 2005 keinen großen internationalen Anschlag mehr verüben können. Osama bin Laden ist tot. Ayman al-Zawahiri ist tot. Die allermeisten Führer dieser Jahre zwischen 1998 und 2024 sind getötet worden. Und heute gibt es die Organisation nur noch in einigen versprengten Resten, die nicht mehr so viel zu tun haben mit dem, was früher einmal Al-Qaida genannt wurde. Also es gibt Ableger in Syrien oder auch in Westafrika, die stark sind. Aber es gibt keine wirklich funktionierende Zentrale mehr, die Macht ausüben könnte. Also auch Al-Qaida hat unter dieser folgenreichen Entscheidung, die USA anzugreifen, massiv gelitten.
Auf 9/11 folgen noch zwei weitere große islamistische Anschläge in der westlichen Welt. In Madrid 2004 und in London 2005. Aber mit dem langsamen Niedergang von Al-Qaida wird es einige Jahre ruhiger um den Dschihadismus. Bis 2014 der selbsternannte Islamische Staat als Terrororganisation auf der Bildfläche auftaucht.
Ja, der IS ist zunächst einmal ein Al-Qaida-Ableger. Er hat sich mal in grauer Vorzeit zwischen 2004 und 2006 zu Al-Qaida benannt, hat also durchaus enge Beziehungen. Allerdings ist der IS eine ganz anders ausgerichtete Organisation. Die Al-Qaida war immer sehr pragmatisch. Ich hatte ja schon dieses pragmatische Kalkül des 11. September dargestellt. Angriffe in den USA sollen die USA zum Rückzug aus dem Nahen Osten zwingen, woraufhin man dann dort den Kampf gegen die Herrscher aufnehmen will. Und Al-Qaida hat immer argumentiert, spätestens seit 1998, dass der Kampf gegen die USA geführt werden muss, prioritär, und dass andere Kämpfe in der islamischen Welt, beispielsweise der Kampf gegen die verhassten Schiiten, dass der warten muss. Der IS ist nun ganz anders ausgerichtet. Der IS ist der Meinung, oder vielleicht kann man auch sagen, der IS, der ist stärker wahhabitisch. Stärker saudi-arabisch geprägt als die Al-Qaida, in der die revolutionären Ideen der Muslimbruderschaft eine wichtige Rolle gespielt haben. Und das merkt man eben daran, dass sie die Vorstellungen der Wahhabiten im Hier und Jetzt durchsetzen möchten. Da gibt es keine Kompromisse. Wer aus ihrer Sicht von Gott als Feind auserkoren ist, sprich die Amerikaner, die Deutschen, die Russen, das Assad-Regime in Syrien, die Regierung im Irak, die Islamische Republik in Teheran, die Schiiten, die Drusen, die Christen, die Juden, die werden alle zur gleichen Zeit bekämpft. Also dem IS geht dieser Pragmatismus, dieses Kühlkalkulierende von Al-Qaida vollkommen ab. Auch die Forderung nach der Durchsetzung der Scharia, also des islamischen Rechts, ist eine für das Hier und Jetzt. Al-Qaida hat immer mal wieder argumentiert, dass man zunächst Bündnisse eingehen muss, dass man andere Muslime überzeugen muss von den eigenen Vorstellungen. Also hat sich das als sehr anschlussfähig erwiesen und immer wieder Bündnisse ist Al-Qaida eingegangen. Wie zum Beispiel mit den Taliban in Afghanistan. Das Bündnis, das hält mittlerweile seit dem Jahr 1996. Der IS kennt überhaupt keine Verbündeten. Er will die Scharia hier und jetzt durchsetzen. Wer sich seinen Auffassungen nicht anschließt und wer sich auch der Organisation nicht anschließt, der gilt ihm als ungläubig und wird bekämpft. Und diese neue Ausrichtung des Dschihadismus, dieser kompromisslose, besonders brutale, aber eben auch besonders weltanschaulich geprägte und weniger pragmatische Dschihadismus, der hat Al-Qaida seit 2014 den Rang abgelaufen. Junge Leute sind ab 2013, 14 schon nicht mehr zu Al-Qaida gegangen, nicht zur Nusra-Front in Syrien, nicht zu anderen Gruppierungen im Jemen oder auch in Westafrika, sondern sie sind fast alle zum IS gegangen, weil dieser kompromisslose Dschihadismus ihnen viel mehr zugesagt hat. Und das gilt auch bis heute.
Der IS erobert nicht nur ein Territorium in Syrien und dem Irak und bekennt sich zu verheerenden Anschlägen in Europa, sondern er setzt dank sozialer Netzwerke auch auf eine neue Art der terroristischen Propaganda. Die Islamisten stellen Bilder und Videos ihrer Gewalttaten ins Netz, weil damit erreichen sie ein wichtiges Ziel. Sie wollen den Menschen Angst machen. Und deshalb ist es wichtig, diese Terrorpropaganda nicht zu teilen und weiter zu verbreiten.
Vielleicht können wir einmal ganz generell sprechen. Gibt es was, was gegen Dschihadismus hilft? Also vielleicht gibt es da ja auch ein historisches Beispiel.
Naja, zunächst einmal muss man sich darüber im Klaren sein, dass Dschihadismus eine Minderheitsposition ist. Und dementsprechend sollte man zumindest als Historiker und Historikerin entspannt an das Thema herangehen. Es gab vor einiger Weile mal die These, dass der Dschihadismus oder vielleicht auch der Islam oder der Islamismus das große Thema des 21. Jahrhunderts seien. Das widerspricht unseren Erfahrungen mit weltanschaulich geprägten Gewaltakteuren. In der Regel haben solche Gruppierungen oder auch solche Bewegungen eine dann doch etwas kürzere Halbwertszeit. Und es gibt sehr viele Anzeichen dafür, dass es den Dschihadisten nicht gelungen ist, zur Massenbewegung zu werden. auch in den Zeiten, als der Islamische Staat beispielsweise große Teile von Irak und Syrien unter Kontrolle hatte, waren die meisten Bewohner dieser Gebiete nicht von der Ideologie der Organisation überzeugt. Und ich glaube, das muss man immer auch im Hinterkopf haben, wenn man sich mit der Bekämpfung der Organisation befasst. Es ist ganz entscheidend, dass man diese dschihadistischen Gruppen nicht vermengt. Und deswegen ist dieses Beharren auf einer strikten Unterscheidung zwischen Islamismus und Dschihadismus einerseits, aber auch zwischen Islam, Islamismus und Dschihadismus so wichtig. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, wir haben es mit kleinen Gruppen zu tun, die maximal irgendwo Anhängerzahlen im fünfstelligen Bereich haben, in den meisten Fällen aber durchaus kleiner sind. Und bei jeder Bekämpfung muss man sich die Frage stellen, verliere ich nicht weitere Muslime oder auch Islamisten an die dschihadistische Bewegung, wenn ich die falschen Mittel wähle? Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr gut beobachten können, beispielsweise im Irak. Und deswegen ist auch der Irakkrieg der USA von 2003 so katastrophal. Da wurden Gruppen bekämpft mit so brachialer Gewalt, dass es für diese Gruppierungen überhaupt nicht schwierig war, neu zu rekrutieren. Da wurde die gesamte irakische Armee und auch die Ba'ath-Partei wurde aufgelöst, was dazu geführt hat, dass viele ehemalige Offiziere, die eigentlich überhaupt keine islamistischen Ansichten geteilt haben, zum IS hinübergegangen sind. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass man solche kleinen Gruppen sehr effektiv bekämpfen muss, und zwar zunächst einmal militärisch. Wenn sie sich denn in einem identifizierbaren Gebiet, beispielsweise in Afghanistan oder im Irak, aufhalten, um auf diese Weise zu verhindern, dass sie weiter erstarken, weil erstarkende Organisationen in der Regel international vorgehen und dann Anschläge weltweit verüben. Zweitens geht es darum, starke Nachrichtendienste und starke Polizeikräfte zu haben, die dann verhindern, dass solche Organisationen Anschläge verüben. Und dann muss man sich eben Gedanken darüber machen, was man mit den menschlichen Resten macht, die da übrig bleiben. In der westlichen Welt ist es insgesamt so, dass der Umgang mit den Dschihadisten insgesamt mit einigen Ausnahmen recht milde ist. Die kommen für einige Jahre ins Gefängnis, wenn sie schwerere Verbrechen verübt haben, theoretisch lebenslang. Aber insgesamt gibt es immer wieder einen Weg zurück für die Dschihadisten in die jeweiligen Gesellschaften. In der islamischen Welt ist das in der Regel nicht so. Und mein Eindruck ist, dass dieser ja oft sehr brachiale Umgang mit diesem Phänomen nicht dazu beigetragen hat, dass es kleiner geworden ist.
Eins haben die Dschihadisten geschafft. Sie haben dazu beigetragen, dass viele Menschen im Westen den Islam insgesamt mit anderen Augen sehen. Also dass sie vielleicht sogar Angst haben vor Muslimen, weil sie immer gleich an Terrorismus und Anschläge denken. In meinen Augen ist das eine verheerende Entwicklung für freie Gesellschaften, einfach weil es uns spaltet und Gift ist für Religionsfreiheit und Toleranz. Und was man nicht vergessen darf, es sind vor allem Menschen in der islamischen Welt, in islamischen Ländern, die unter den Anschlägen und der Ideologie der Dschihadisten leiden. Was denkt ihr über dieses Thema? Schreibt uns eure Gedanken an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de und lasst uns wissen, was euch sonst noch so für Themen interessieren. In der nächsten Folge geht es um Apartheid, wie Südafrikas Geschichte zum Vorwurf gegen Israel wurde.
In den 60er, 70er Jahren ist Nelson Mandela im Land eine relativ vage Figur. Man weiß kaum, wie er aussieht, weil es ist illegal, sein Bild zu publizieren, beispielsweise in den Medien.
Wir danken Guido Steinberg für seine Expertise. Autor der Folge war Christian Röther. Regie und Produktion Thomas Ibrahim. Redaktion Monika Dietrich. Ich bin Magdalena Puls. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal.
Zum Schluss empfehlen wir euch noch den Deutschlandfunk-Podcast Hintergrund. Wir, das sind Ursula Welter und Anne Reit aus dem Hintergrund-Team.
Hintergrund heißt, tiefer zu bohren bei den Themen, die uns gerade beschäftigen oder beschäftigen sollten.
Wir können Schuldenbremse genauso wie Nahost. Wir fragen Dinge wie viel Kampf gehört zu einer UNO-Friedensmission oder was tut Europa gegen die Waldbrandgefahr?
Mal mehr erzählt, mal analytischer.
Für alle Hintergrundfolgen gilt, nach dem Hören der 20 Minuten ist man schlauer und kann sich seine eigene Meinung bilden.
Hintergrund, ein Podcast von Deutschlandfunk. in der Deutschlandfunk-App.
7 Tage die Woche, 364 Tage im Jahr, nur an Heiligabend gibt's uns nicht.